Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying, Nimen Lai. Heute ein Thema, das eigentlich bei mir schon länger auf dem Tisch liegt, aufgrund einer Meldung vom 25. Dezember. Aber wie es so ist, oft hat man irgendwie noch andere Sachen, andere Themen und dann zählt natürlich immer Relevanz sozusagen vor reiner Information. Und über was ich heute sprechen möchte, ist Gesundheit, speziell auch in Bezug natürlich zum Thema, wie genau ist eigentlich das in China sozusagen angedacht, wie gesund ist der Chinese? Und ich sage es gleich, zum einen ist es natürlich eine sehr subjektive Folge, weil ich das selbst so ein bisschen einordne mit meinem eigenen, ja nicht nur Wissensstand, sondern auch mit meinem eigenen sozusagen, ja, wie nennt man das? Interpretationsspielraum, weil was ist überhaupt gesund? Da gibt es ja keine klare Definition und sozusagen auch aus meinem eigenen Best Practice Pool werde ich heute einfach so ein bisschen die Sachen einordnen, versuche es aber natürlich neutral zu machen. Und wer das Thema so eh, für wen das so ein bisschen heikel ist, für den ist die Folge vielleicht heute nicht sozusagen als kleine Triggerwarnung, aber keine Angst, ich werde jetzt hier nicht zu martialisch heute die Inhalte rausschleudern. Hintergrund ist ein Gesetz in Hangzhou, also in einer einzelnen Stadt in China, Hangzhou. Da war ich ja letztes Jahr, werde wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder vorbeischauen, wo unter anderem auch Alibaba sein Headquarter hat. DeepSeek kommt aus dieser Stadt, also in sehr tech-affin, kann man sagen, in der Nähe von Shanghai. Und dort gibt es ein Gesundheitsgesetz, das verabschiedet wurde. Das ist eine Verordnung, die jetzt ab Januar 2026 gilt und sich vor allem an Übergewicht, an Gewichtsmanagement, an gesündere Ernährung und Fitness richtet. Interessant ist, dass dort viele Aspekte so ein bisschen angesprochen werden, die ja irgendwo auch typisch für China sind, aber die nirgendwo in so Gesetzen oder Verordnungen normalerweise stehen. Ja, und da geht es zum Beispiel sogar darum, dass man überlegt, ein personalisiertes Gesundheitsbewertungssystem einzuführen. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was man bei China immer denkt, dass China genau so funktioniert. Aber im Alltag ist es natürlich nicht so. Wer den Müll rausschafft, so ungefähr, und die richtige Tonne schmeißt, kriegt einen Punkt. Das ist in der Praxis in China, wenn das mal vielleicht in irgendeiner Siedlung angedacht war und da ein bisschen ausgetestet wurde vielleicht, aber es ist nichts, was es so gibt. Und hier wird eben versucht, jetzt über viel mehr Belohnungssysteme zu arbeiten, über Punktesysteme, wie sich das dann wirklich durchsetzt, ob das überhaupt eine Chance hat, ich weiß es nicht. Ja. Klar ist, man will an die Gewohnheiten ran, man will letztendlich einfach eine gesündere Lebensweise fördern und dazu zählt nach dem Verständnis der Chinesen eben vor allem auch eine salz- und zuckerärmere Ernährung. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, wo man ran möchte, ist die Kantinenernährung. Das ist sicherlich ein Punkt, weil es ist ja nicht so, dass wenn jetzt der normale Chinese mittags rausgeht und sich beim Italiener für 12 Euro irgendeine Mittagskarte normalerweise holt, sondern viele sind natürlich auf das Kantinenessen angewiesen. Und das ist schon in China, sage ich mal, von der Qualität, hat sich verbessert. Ich habe es ja selbst kennengelernt in meiner Uni-Zeit in Kunming und so, weil ich sagen muss, Kunming fand ich sehr, sehr gut. Und dann interessanterweise, als ich in Guangzhou nochmal in der Sprachschule war, ich sag mal so, da habe ich die Kantine nicht mehr so oft besucht. Und interessant war, dass einige Leute extra zu dieser Uni gekommen sind, um dort zu essen mittags, weil sie meinen, die Kantine wäre so gut. Und ich bin eigentlich jetzt nicht super mäkelig, was gewisse Sachen angeht. Also so Öl und so, da habe ich gar nicht so ein Riesenproblem. Aber ich fand das Essen jetzt dort nicht so überragend. Ich habe gedacht, okay, wie sind dann die anderen Kantinen? Aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Also genau, ich denke, da muss man wirklich ran, weil dort sich halt sehr, sehr viele Leute einfach in China bedienen, buchstäblich täglich. Und man dort natürlich mit minimalen Änderungen schon sehr, sehr viel bewirken kann. Und natürlich geht das Ganze, also diese Gesundheitsinitiativen in dieser Verordnung dann vor allem auch über das sozusagen Arbeitsleben hinaus, vor allem in das private Leben, dass man eben auch sagt, wie kann man seinen Lebensstil verbessern. Und interessant ist wirklich, dass man hier sogar ganz ausdrücklich sagt, man will sozusagen die Bevölkerung dazu ermutigen, Gewicht auch wissenschaftlich zu kontrollieren. Natürlich kann man sowas in China sehr, sehr gut machen, weil man eben ohnehin schon viele Daten hat und weil man eben auch sowas recht gut abrufen kann und möchte dann das Ganze eben ausweiten. Ja, das ist alles noch bisschen vage, aber insgesamt ist es schon interessant, dass sowas in dem Gesetz so verankert wird überhaupt, ja. Was ich glaube, ist, dass China hier gar nicht unbedingt versucht, Gesundheit sozusagen rein über die Moral zu regeln, ja. Sondern man muss überlegen, was ist der große Anreiz? Und das ist natürlich eigentlich ein Kosten- und Produktivitätsthema. Ich kriege auch immer wieder die Frage, Erik, wie sieht das mit der Demografie aus? China altert und so weiter, ja. Ganz komplexes Thema, sage ich auch immer. Ich sage, es betrifft ganz viele Länder und es ist nicht einfach so zu beantworten mit, das wird das Land schon schaffen und ja, das wissen sie ja auch. Aber natürlich fällt da ganz viel rein, ja. Und wenn ich eben zum Beispiel weiß, ich habe eine alternde Bevölkerung, dann muss ich mir überlegen, was das eigentlich genau bedeutet. Ja, da geht es ja nicht nur um Binnenkonsum, sondern natürlich geht es auch um Gesundheit. Und das ist nichts, was ich von heute auf morgen einfach so ändern kann. Und so ist natürlich, in China gibt es ja auch den zentralen Rahmen, Healthy China 2030, kann ich natürlich über solche Sachen, weil es eben auch langfristig ist, versuchen, insgesamt einfach schon mal mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Und dann, wie jetzt hier, über lokale Pilotprojekte möglicherweise das Ganze zu optimieren, noch mehr Aufmerksamkeit zu kreieren. Eine Stadt wie Hangzhou möglicherweise auch nicht ganz grundlos gewählt, weil wir eben dort eine jüngere, urbanere Bevölkerung haben, die auch für sowas sicherlich ein bisschen aufgeschlossener ist, als jetzt irgendwie im Norden in irgendeinem Rust Belt, in irgendeiner konservativen Industriestadt, ja. Was ist daran noch interessant? Also erstmal muss man sich überlegen, wie sieht es in der Realität aus? Und da ist es schon so heute, dass laut einiger Statistiken, ist immer die Frage, wie genau definiert man sowas, aber es gelten heute schon gut 40% der Erwachsenen in China als übergewichtig oder adipös. Und der Trend ist ganz klar steigend. Die Prognosen, die jetzt auch im Zusammenhang mit diesen Meldungen von dem Gesetz immer wieder aufgeführt wurden, also schon auch staatlich sozusagen, untermauert sind, sagen, dass bis 2030 ca. 500 Millionen Menschen in China betroffen sein könnten und das wären dann ungefähr 45% der Erwachsenen. Ja. Und klar ist, vor allem die chronischen Krankheiten explodieren. Diabetes, Herz-Kreislauf, Lebererkrankung. Hängt natürlich vor allem auch damit zusammen, dass China sich heute anders ernährt als früher. Das ist ja auch so das Interessante. China selbst ist ja gesünder, was jetzt zum Beispiel Umstände angeht wie Luft, ja, Wasser, reine Hygiene-Standards, aber natürlich, ich habe einen anderen Konsum, deutlich mehr Zucker. Rauchen ist es gar nicht so, dass man sagt, das gab es ja auch schon länger. Ist natürlich ein Riesenthema in China. Und jetzt auch wieder überlegt, ich habe gerade gesagt, Produktivität, was heißt das? Ich habe natürlich auch dadurch irgendwann mehr Krankheitstage. Ja, ich habe eine geringere Arbeitsfähigkeit im Alter. Und das sind Punkte, die hier natürlich auch mit reinspielen. Ja, es geht nicht nur darum, dass ich mein Land gesund haben möchte, ja, sondern eben auch, das ist hart, ja, aber natürlich spielen da auch wirtschaftliche Faktoren eine Rolle, ja. Also wenn die Gesundheitsausgaben explodieren, belastet das natürlich letztendlich das Land. Und gleichzeitig habe ich eine theoretisch schrumpfende Erwerbsbevölkerung. Ja, das sind Faktoren, die ins, sagen, ja, Humankapital mit reinfließen, die nicht ganz unwichtig sind, ja. Persönlich, und jetzt wird es wirklich maximal subjektiv, danach hole ich es aber wieder mit den Statistiken rein. Persönlich, wenn ich jetzt so in China bin, da habe ich schon das Gefühl, dass die Chinesen eigentlich relativ schlank sind. Und ich würde jetzt hier so ein paar Einschränkungen machen. Also erstmal fällt auf, es gibt zwei Gruppen von Leuten in China, die ich als vergleichsweise schlank im Vergleich zu anderen Ländern einstufen würde. Und das sind einmal generell Frauen im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern. Also wenn ich jetzt hier in Thailand bin, ja, die Thais waren schon mal schlanker, muss das auch mal gesagt sein. Dann hast du Länder wie Malaysia, Philippinen, wo man es eh schon weiß. Und die älteren Leute in China, die sind auch relativ schlank. Und das ist interessant, weil die ja wirklich auch die sind, die ich immer in den Parks sehe. Die einfach, glaube ich, aber jetzt nicht, die gehen ja nicht in die Parks und machen dort Cardio-Training, sondern hier Tai Chi und so weiter. Und die aber einfach insgesamt gesund leben. Die verbrennen dort ja jetzt auch nicht an so einem Tag massiv, aber die sind einfach sehr gesundheitsbewusst, noch von ihrer kulturellen Prägung. Die jüngere Generation hat eine andere Prägung. Dort sieht man zum Beispiel, dass die Mitgliedschaften von Fitnessstudios oder in Fitnessstudios, ja, die Fitnessstudios haben keine Mitgliedschaft, in China extrem gestiegen ist. Also, dass man dort sich auch Gedanken macht. Und generell wird in China sehr viel immer über die Ernährung gemacht. Also, ist ja so, im Westen macht man sich auch gerade lustig, Januar, alle rennen ins Fitnessstudio. Und dann auch am besten so ungefähr, ah ja, ich war jetzt eine halbe Stunde auf dem Stepper, jetzt kann ich mir wieder die große Käse-Ravioli-Dose aufmachen. In China wird eigentlich schon immer viel mehr über die Ernährung gemacht. Also das ist auch so, wir sehen ja viele Leute, die recht schlank sind oder die auch sich, da gibt es ja sogar dieses Ideal. Also bei Frauen sagt man oft zu DIN A4-Blatt. Das war lange Zeit so ein bisschen so ein Ideal, also dass die quasi eine Taille wie ein DIN A4-Blatt haben, ne? Und die machen das aber einfach über die Ernährung normalerweise. Da wird in der Regel keiner so stark Fokus bei der Kalorienverbrennung legen, sondern eher im Prinzip, dass man weniger zu sich nimmt. Das ist dort in China und in asiatischen Ländern schon immer so. Und wie gesagt, da sieht man in China, oder ist China aber keine Ausnahme, dazu komme ich jetzt, schon ein besseres Bild auf der Straße. Und ich habe jetzt mal geschaut, Übergewicht, was sagen eigentlich die Statistiken dort globalen? Da habe ich es ganz einfach gehalten. Hier im Prinzip, also der Anteil der Bevölkerung, die ein BMI von über 30 hat, das ist eine Definition im Prinzip von übergewichtig. Und wenn man da oben schaut, so die ersten Länder, die man kennt, also vorne sind immer diese ganzen Inseln, ja, wisst ihr ja, weil die sich halt, keine Ahnung, nur von irgendwelchen Dosensachen und Cola ernähren. Und dann auf Platz 12 kommt Ägypten, Platz 13 USA mit 43%. Deutschland auf Platz 93 mit 24%, die in dieses Übergewichtige fallen. Ihr merkt jetzt schon, es gibt ja Statistiken, die sagen, in Deutschland ist über die Hälfte der Leute übergewichtig. Es kommt einfach darauf an, wie man es definiert, welche Statistik man genau nimmt. Ja, es geht jetzt aber nur um die Einordnung. Und dann mache ich mal die Länder hier kurz weg, wo ich mich normalerweise aufhalte. Malaysia auf Platz 101 mit 22%, Thailand auf Platz 135 mit 15%. Die Statistik ist auch schon 2 Jahre alt. China kommt auf Platz 165 mit 8%. Auch das dürfte mittlerweile ein bisschen mehr sein, aber das zeigt, China ist hier ganz hinten. Und interessant ist, wäre es auch für den letzten Platz oder fast ganz hinten. Das ist tatsächlich Vietnam und das teile ich absolut. Also das ist meine Beobachtung, 2% nur in Vietnam. Und das hängt natürlich auch ganz stark mit dem Essen wieder zusammen. Es ist nicht so, dass die Vietnamesen jetzt irgendwelche Fitnessgötter sind. Aber hier treffen sicherlich zwei Faktoren zusammen. Zum einen ist eben das vietnamesische Essen selbst vergleichsweise, sage ich mal, leicht und nicht so hochkalorisch. Und das andere ist wieder der Lebensstil. Denn was ich natürlich jetzt hier zum Beispiel in Thailand beobachte, ist einfach, dass die Leute permanent in die Convenience-Stores reinrennen und sich eben Sachen kaufen oder auch zum Beispiel die Cafés. Perfektes Beispiel. In Vietnam hast du oft die relativ einfachen Cafés noch oder einfach dich hinsetzen, einen Kaffee trinkst oder so. Hier hast du eigentlich nur noch solche Läden, wo es halt auch zig Croissants und irgendwelche Matcha-Puddings und sonst was in der Auslage gibt. Und das essen die Leute, ist ja völlig okay, wenn man sich das nachmittags gönnt, aber das kommt on top zu den bereits bestehenden Mahlzeiten. Und das gab es eben vor ein paar Jahren nicht. Ja, und dann ist es ganz klar, dass die Leute natürlich zunehmen. Ja, das kann man ja einfach mal so sagen. Und das ist nicht überall so, beziehungsweise woanders sind die Leute eben bewusster. Manche Länder lassen sich da mehr gehen. Das ist einfach so eine Beobachtung. Ich bin jetzt auch schon seit ein paar Jahren in Asien, beziehungsweise meine ersten Reisen nach Asien sind ein paar Jahre her. Und da kann man relativ einfach sehen, dass diese Trends natürlich auch eine Auswirkung haben auf die Leute. So, jetzt nochmal ein bisschen zurück zu dem Gesetz und zu den regulatorischen Gegebenheiten. Die Frage ist ja, man kann sowas jetzt immer wieder kritisieren und sagen, brauchst du dafür ein Gesetz? Und auch da, top-down, ist das überhaupt sinnvoll? Kann man eine Bevölkerung dazu zwingen, gesund zu leben? Und ich glaube, nein, das kann man nicht. Man kann nur Anreize setzen. Und wenn man eine Gesundheitsförderung betreibt, dann kann man die schon auch mit Gesetzen und Regularien aus meiner Sicht einfach auf den Weg bringen. Das ist ein schmaler Grat, aber natürlich habe ich Möglichkeiten, die absolut legitim sind. Zum Beispiel, dass ich gewisse Produkte höher besteuere oder dass ich einfach auch Nährwertkennzeichnungen, sinnvolle Kennzeichnungen natürlich, also nicht irgendwelche komischen ABCD-Sachen, die überhaupt nicht klar und sinnvoll definiert sind oder mit irgendwelchen komischen Ampelsystemen arbeiten, sondern, also kann man schon, aber es muss Sinn machen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Die Frage natürlich ist auch immer, was ist sozusagen schon wieder soziale Kontrolle? Ja, wenn ich jetzt solche Gesetze einführe. Und das ist immer ein Kritikpunkt. Und ich denke, dass man hier wirklich gucken muss, dass man im Endeffekt einfach die Anreize richtig setzt für China. Und dass man dadurch eine Ernährungsindustrie auch aufbaut. Denn es ist eben so, es wird immer industrieller, aber dass man eine Ernährungsindustrie aufbaut, die Sinn macht. Ja, und das Ganze eben schon auch mit datenbasierten Gesundheitsdiensten koppelt. aber es eben nicht übertreibt und auch nicht anfängt, sozusagen irgendwelche falsche Anreize über Punktesysteme zu setzen. Ich glaube, das macht relativ wenig Sinn. Am Ende ist es ja auch immer so ein bisschen die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich dafür? Und auch da ist es oftmals ja so, dass das westliche Modell eher sagt, Gesundheit ist sozusagen eine individuelle Verantwortung. Ja, es ist eine individuelle Leistung, wenn man so möchte, die man sowohl selbst bringt als auch abrufen kann. Und deswegen haben wir auch im Westen schon länger einen stärkeren Fokus auf Sport, Ernährung, Diäten, die so im Osten, seit im Osten, in Asien nicht gibt. Aber dort gibt es eben auch Trends. Aber insgesamt ist es eher so, dass die Gesundheit ein kontinuierlicher Prozess ist. Man viel weniger über Diäten macht, viel mehr über eben Balance und harmonische Integration im Alltag und das Ganze einfach weniger spektakulär ist. Gibt es da einen idealen Weg? Nein. Was aber sicherlich interessant ist, ist, dass wir ja gerade im Westen unfassbar viel heute Social Media Content haben zu Ernährung, zu Lifestyle und allem Möglichen, zu Gesundheit im Allgemeinen. Und trotzdem sind ja auch bei uns mehr Leute als jemals zuvor übergewichtig und haben gesundheitliche Probleme. Mit anderen Worten, ja, auch da muss man eben einen Weg finden, um den Einzelnen irgendwie abzuholen. Ich glaube, am sinnvollsten sind eben Sachen, die ja uns einfach dazu bringen, gesünder zu konsumieren. Und das sind zum Beispiel eben auf einzelnen Sachen möglicherweise Steuern oder das wahrscheinlich einfach sinnvollste ist, dass man mit einem anderen Bewusstsein aufwächst. Und das fängt halt zum Beispiel in der Schule oder in der Kantine an, dass man dort, also jetzt für China vor allem, weil es eben dort integriert ist, dass man eben dort sowas sozusagen von vornherein versucht, einfach als sozusagen Teil der Gesellschaft zu etablieren. Und deshalb sind ja auch Länder gerade wie Korea und Japan so gesund, haben so hohe Lebenserwartung, weil es dort einfach ganz anders Teil der Gesellschaft ist und völlig normal, sich ein Stück weit gesund zu ernähren, weil man dort auch einfach ein natürliches Grundverständnis hat für das, was gesund ist. Auch wenn gesund nicht immer eine klare Definition hat, aber dort werden zum Beispiel gewisse Dinge eben konsumiert oder einfach ausbalanciert, dass man immer weiß, okay, ich muss das und das jetzt zusammen essen oder das ist wichtig. Und da fange ich nicht an zu überlegen, welches Lebensmittel, schaue ich kein YouTube-Video, wenn ich mir jetzt ein Essen zusammenstelle, wie jetzt dort genau sozusagen die Kalorien und Proteine zusammengeführt werden müssen. Das meine ich auch damit. Und das muss China sicherlich wieder so ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Und dann schauen wir mal, was die Gesetze in China noch so hergeben, ob da wirklich noch viel kommt, was technisch umgesetzt wird. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Und abschließen möchte ich mit einer kleinen Anekdote, die, glaube ich, gut verdeutlicht und verbildlicht, wie komplex das Thema eigentlich ist. Als ich in China war, habe ich ja schon gesagt, war ich unter anderem auch mit einigen Thais im Mandarin-Kurs, die hier sogar aus Bangkok kommen. Und sag mal so, die waren nicht die ganz großen Freunde des chinesischen Essens, obwohl das ja eine sehr diverse Küche ist. Man sollte meinen, irgendwas werden sie schon finden. Haben sie auch, aber die wenigsten Küchen haben ihnen zugesagt. Und die Begründung war relativ einfach. Sie haben halt gesagt, es ist viel zu ölig für sie. Ich weiß sofort, was sie meinen. Hab's jetzt selbst nicht so wahrgenommen, bin aber auch niemand, der jetzt jeden Tag auch dort dieses Essen halt so isst. Aber Problem ist, wenn du ein bisschen auf die Kosten achten musst, dann kommst du ja nicht unbedingt an dem öligen Essen dran vorbei. So. Und ja, die Thais, wie gesagt, fanden es nicht so riesig. Und als ich hier in Bangkok war, also ich bin jetzt auch in Bangkok, aber als letztes Jahr in Bangkok war, hatte ich Besuch aus Guangzhou. Und die meinten dann zu dem Thai-Essen hier, was ja gerade bei westlichen Ausländern unfassbar beliebt ist, wobei die ja ganz andere Sachen essen als die Thais, muss man auch mal sagen, aber gut. Und sie meinten dann zu dem Thai-Essen so ein bisschen, ja, ist eigentlich ganz gut, aber viel zu süß. Und ich wusste auch sofort, was sie meinen, weil ich natürlich auch immer bin, also für mich darf es im Essen eigentlich gar keinen extra Zucker geben. Da ist ja schon über die natürlichen Lebensmittel Zucker drin. Aber ja, die Thais hauen halt ordentlich Zucker rein, und zwar Palmzucker und alles Mögliche, auch in den Salat und so, wenn man mal guckt, wie die gemacht werden. Selbst in so einem Fruchtshake, wenn du nicht aufpasst, da landet ganz schnell mal so ein Schuss Sirup noch drin. Und ja, natürlich ist das für viele ungewohnt, wenn du da ein bisschen sensibler bist oder halt diese Gerichte vielleicht von der Art her sogar kennst, aber dann sagst du, wieso schmeckt denn das so süß? Die Thais würden das aber nie so wahrnehmen. So, und das sind halt einfach ganz verschiedene sozusagen Blickwinkel auf, was ist eigentlich überhaupt gesund, was, also geht ja um Geschmack viel, ne? Es geht ja nicht nur, die sagen jetzt nicht nur, es ist ungesund, sondern sie sagen auch, bah, schmeckt mir nicht, wirkt irgendwie komisch. Aber das sind einfach so Dinge, die verdeutlichen, wie auch natürlich die, ja, kulturelle Prägung, sozusagen, unsere Geschmacksknospen ja formen und dann auch, ja, unterschiedliche Interpretationen beim Thema Gesundheit zulassen. Ja, also das so abschließend nochmal. Ich persönlich, ach komm, das kann ich auch sagen, wenn ihr euch da fragt, was ich so mag. Also, asiatisches Essen, mein Favorit, ich habe zwei Favoriten. Wenn ich jetzt rein auf sozusagen die Geschmacks-Ekstasen gehe, dann würde ich malaiisches Essen bevorzugen. Wohl wissen, dass malaiisches Essen nicht das Gesündeste ist. Wenn ich jetzt auf die Gesamtkonstellation gehe, dann würde ich vietnamesisches Essen bevorzugen. Denn das hat im Prinzip, ich würde sagen, somit den natürlichsten Charakter, ist trotzdem sehr frisch, geschmacksvoll und einfach grundsolide. Ich habe nicht mal die Frage gestellt bekommen im Sommer, wenn du dir nur noch eine Küche raussuchen dürftest bis zum Rest deines Lebens, welche wäre das? Und dann würde ich die Vietnamesen nehmen, weil damit würde ich wahrscheinlich ein paar Jahre länger leben. Ja, aber ich esse jetzt hier außerhalb von Vietnam relativ selten vietnamesisch. Gibt einfach nicht so viele Optionen. Umso mehr freue ich mich dann, wenn es im März wieder nach Vietnam geht. Also, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia. Hui. Tien.